gibt es noch ein paar Sachen, die muss ich wirklich vorher noch machen. Einige Dinge aus dem Weg räumen, dann werde ich sicher keinen Tag mehr versäumen, mit dir zu sprechen, deinen Willen zu suchen. Dann werde ich die Sünden verfluchen, deine Wahrheit an erster Stelle platzieren. Aber jetzt muss es erstmal reichen, dass ich weiß, dass du mich liebst. Das ist so die Kurzzusammenfassung von mir, von dem, was wir gerade gesehen haben. Genau, wie schon gesagt, ich bin Tobias Nitsch, verheiratet, habe zwei Kinder, Jaden und Daniel. Bin ein stolzer Papa und ein leidenschaftlicher Pastor. Ich liebe es, das Wort Gottes weiter sagen zu dürfen. Ich liebe es, wirklich Pastor zu sein. Und ich danke Simon, dass er mich hier eingeladen hat, obwohl wir uns eigentlich gar nicht wirklich kennen. Also ich glaube, ich weiß, wenn ich ihn sehe, wusste bis jetzt, dass er Simon heißt, dass er Pastor der Mosaic Church ist. Seit heute weiß er, dass er eine Frau hat und noch ein Kind hat. Also mehr wusste ich nicht. Und er wusste heute auch nicht, dass ich nur zwei anstatt drei Kinder habe. Also ich hab schon gedacht, naja, du hast mich eingeladen, mit den Folgen musst du leben. Aber schön, dass ich hier sein darf. Und ihr macht ja gerade dieses Thema durch Nachfolge in einer pluralistischen Gesellschaft. Und letzte Woche habt ihr den ersten Korintherbrief, die Vers von Kapitel 9, die Verse 1 bis 23 gehabt. Und ich darf so ein bisschen den Teil heute nehmen, der das ganze Ding eigentlich nochmal so ein bisschen zusammengefasst, und zwar die Verse 24 bis 27 im 9. Kapitel. Und ich bin dankbar, diesen Text bekommen zu haben, denn das ist so ein bisschen einer meiner absoluten Favorite-Stellen in der Bibel. Eine Stelle, die eigentlich auch so ein bisschen wirklich mein Leben geprägt hat, die wirklich, mir wirklich geholfen hat, mich komplett und ganz auf Gott auszurichten. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich mir genau diesen Tag raussuche. Und heute geht es ja um relaxed oder hingegeben oder, wenn man mal das VS nimmt, gegen hingegeben oder so weiter. Das kann man dann nehmen, wie man es will. Und im Endeffekt, als Paulus das gesagt hat in den Versen 1 bis 23, redet er ein bisschen darüber, was er alles aufgegeben hat, was er alles machen musste, was er für Gott hingelegt hat. Es gibt sogar in der Bibel die Stelle, wo er sieht, er hat gearbeitet und Geld für sich und seine Mitarbeiter noch nebenher verdient. Und klar, er war Single, das ist ein bisschen einfacher vielleicht, aber trotzdem zeigt es eine Leidenschaft, die er hatte, eine Hingabe, dass er sich wirklich komplett aufgegeben hat. So, und dieses ganze Ding dann, nimmt er dann und fasst es eigentlich so in diesen Versen 24 bis 27 zusammen. Ich lese einfach mal vor, was dann steht. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freiwillig, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich erschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Das ist eine krasse Bibelstelle, finde ich, vor allem so den letzten Teil so, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn. Das finde ich schon eine krasse Bibelstelle. Und wir müssen mal den Hintergrund sehen, von dem her, auch wie, in welchen Kontext Paulus diesen Bibelvers gestellt hat. Er war in Korinth und in Korinth gab es, muss ich lesen, den Namen vergesse ich immer, die Isthmischen-Spiele. Isthmischen-Spiele waren so nach der Olympiade die zweitgrößten Spiele. Das bedeutet, die haben in Korinth stattgefunden und dort war jeder dabei. Und wenn du Teilnehmer warst, Läufer warst, dann hast du dich richtig drauf vorbereitet. Es gab es alle zwei Jahre, das bedeutet aber, du hast dich die zwei Jahre drauf vorbereitet. Du hast alles gegeben, um erstmal dabei sein zu können und dann, wenn möglich, auch sehr gut abzuschneiden und vielleicht sogar diesen Siegeskranz zu gewinnen. Also das ist das, in welchen Kontext eigentlich Paulus, also gesellschaftlichen Kontext, dieses Bild hineingesprochen hat. Das bedeutet, die Korinther wussten ganz genau, was er damit meint, als er es gesagt hat. Und wir haben ja gelesen oder gehört, letzte Woche wahrscheinlich, dass Paulus alles ausgegeben hat, dass er sich hingegeben hat, dass er sich geknechtet hat für das Ganze. Daraufhin hat er das dann genommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, heute gehen wir mal nicht so sehr auf die Läufer drauf ein, die bei dem Wettkampf mitgemacht haben, sondern ich möchte vielmehr auf eine andere Personengruppe drauf eingehen, die auch dabei war. Und zwar war das ja so, dass es natürlich Läufer gab, aber es gab auch viele Leute, die da drumherum standen und einfach Fans waren und angefeuert haben, ja. Und ich möchte heute mal auf die Gruppierung der Fans eingehen. Und ich weiß noch, wo ich, entweder relaxter Fan oder hingegebener Läufer, ja, so in diese Richtung könnte man sagen. Also ich kenne ja auch die Leute, ja, ich habe auch einen Bekannten, der sitzt dann im Sessel und feuert die Leute an mit Cola-Flasche in Hand und so weiter, ja, das kennt man ja. Aber wir wollen uns halt wirklich auf diese Leute konzentrieren, die einfach die Fans sind, die am Rande stehen. Und ich weiß noch, mein allererstes Fußballspiel, das ich im Fernsehen live gesehen habe. Ja, ich bin jetzt bald 39. Das bedeutet, ich war 1990 schon dabei. Und ich weiß, das allererste Fußballspiel, das ich gesehen habe im Schwarz-Weiß Fernsehen, war das WM-Finale 1990. Ja, und ich weiß noch ganz genau, wie Andi Brehme angelaufen ist und den Ball ins Tor geschossen sind und wir Weltmeister geworden sind. Und in dem Moment, und es war wirklich dieser Moment, hat sich in mir was verändert. Komplett. Ich habe plötzlich als 9,5-jähriger Junge eine Leidenschaft für Fußball entwickelt. Man hat mich nur noch am Fußball gesehen. Und natürlich, wenn du jetzt die deutsche Nationalmannschaft gesehen hast, musstest du natürlich auch einen Verein wählen, den du dann Fan bist. Ja, so. Also habe ich den besten Verein der Welt genommen. Ja, und ich komme aus Weinstadt. Das ist 15 Kilometer östlich von hier. Ja, das ist mein Herkunft. Das bedeutet, ich bin Stuttgart-Fan. Ja. Gibt es hier noch andere Stuttgart-Fans? Heute Morgen war das nämlich ein bisschen, da, sehr gut, da ist noch ein Stuttgart-Fan. Es gibt leider nicht so viele, aber hier, obwohl wir in Stuttgart sind, das ist komisch, ich spiele in der Altherrenmannschaft, dort wo ich herkomme, in Groß-Umstadt, und dort in dieser Altherrenmannschaft, in der hessischen Altherrenmannschaft, sind 3 VfB-Fans mit mir, also zu viert. Das ist mehr wie hier in der Gemeinde sitzen, habe ich das Gefühl. Egal, der Odenwald steht hinter dem VfB. Auf jeden Fall, ich bin leidenschaftlicher VfB-Fan. Und am Anfang, da gab es eine Änderung, am Anfang war ich Fan. Ja, und das war folgendermaßen, war das relativ klar und ersichtlich. Wenn der VfB Stuttgart gewonnen hat, hey, dann habe ich gefeiert, hey, wir haben gewonnen, wir haben alles gegeben, hey, wir haben das dem Gegner gezeigt, wir haben gewonnen, ja. Und wenn er verloren hatte, die haben mal wieder verloren. Der VfB Stuttgart war es plötzlich nicht mehr mein Verein, ja, weil man hat es irgendwie von sich weggeschoben. Aber auch in dieser Sache gab es irgendwann eine Veränderung in mir. Irgendwann bin ich so leidenschaftlich geworden, dass du wirklich mitgelitten hast. Wenn der VfB Stuttgart verloren hat, kam plötzlich diese Trennung, sondern man hat gesagt, hey, wir haben verloren. Das hat mir wehgetan. Wenn ihr mich kennengelernt habt zu dieser Zeit, ihr hättet nichts mit mir zunahmen wollen, sage ich euch jetzt schon, denn bei mir waren nur Fußballspiele nach 90 Minuten nicht vorbei, sondern da ging es dann erst richtig los. Und auf jeden Fall, ich war absolut VfB, VfB, VfB. Kein anderer Verein der Welt hätte mir irgendwas geben können, nur dieser Verein. Mein komplettes Zimmer war ausgehängt mit Postern von VfB-Spielen. Du hast keinen Platz mehr irgendwo gefunden, ja. Und dann überall Cola-Dosen, nur mit VfB. Die Bayern-Dose war nicht dabei. Die habe ich immer weggelassen. Es gab ja die ganzen 18 Vereine, 17 hatte ich da, Bayern nicht. Und auf jeden Fall, das war wichtig, das ging nicht. Das ist nicht möglich. Und auf jeden Fall, so war ich. Habe mich aufs Fahrrad gesetzt, wenn ich irgendwann Zeit hatte, bin bis nach Stuttgart von Weinstein, nur um vor der Tür eines VfB-Spielers zu sein und zu klingeln und eine Autogrammkarte zu holen. Wie verrückt muss man sein? Egal, aber das war mein Leben, mein Lebensmittelpunkt. Und ich habe irgendwann den Unterschied kennengelernt, auch dadurch, von einem normalen Fan und von einem Nachfolger. Ja, ich war, und das würde ich auf jeden Fall auch rückblickend sagen, ein wirklicher Nachfolger dieses Vereins. Das war mein Lebensmittelpunkt. Das war alles, wofür ich gelebt habe. Das war das, um was es ging. Samstags 15.30 Uhr Fußball, ins Stadion gehen, wenn es irgendwie geht und so weiter. Und wenn es nicht geht, gut, dann wenigstens vorm Radio sitzen und das alles mitbekommen. Aber irgendwie dabei zu sein, irgendwie mitzugehen, das war mein Lebensmittelpunkt. Das war das, wo ich nachgefolgt bin. So, ich war ein absolut hingegebener Mensch und ich bin vom Fansein in die Nachfolge gekommen. Und ich habe gesagt, hey, wir wollen uns heute auf die Personengruppe konzentrieren, die als Fans am Straßenrand stand. Ja, und den Leuten dort in Korinth, wenn die Läufer gelaufen sind, zugejubelt haben und sie angefeuert haben. Und darauf wollen wir uns konzentrieren heute. Und da gibt es eine ganz coole Geschichte im Lukas-Evangelium, das hat Jesus erzählt. Und da ist die Rede von 3 Fans. Und diese drei Fans möchte ich heute gerne mal anschauen, weil die ja unterschiedliche Charaktere hatte, unterschiedliche Ideen davon hatte, wie man denn Jesus nachfolgen könnte oder wie auch nicht. Und von dem her wollen wir uns einfach mal ja diese Stelle anschauen. Und die steht in Lukas 9, 57 bis 62. Und wir wollen uns den allerersten Vers anschauen. Das sind die ersten zwei Verse. Und ich lese einfach mal kurz vor. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, also zu Jesus: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Ich würde diesen Fan, also diesen übereifrigen Action Spaßhabe-Fan beschreiben, ja. So dieser Fan, der wahrscheinlich zu Jesus gekommen ist, weil er gesehen hat, hey, das sind Wunder. Hey, da ist Action, wie nie es auftritt. Da werden Menschen gesund, auch Tote kommen mal zum Leben und so weiter. Viele Menschenmassen folgen ihm nach. Hey, der kann gut reden. Das ist einer, der die Massen bewegt. Hey, da will ich dabei sein. Hey, da will ich Spaß haben. Da will ich Fun haben. Da will ich mitgehen. Ich gehe überall hin, wo du auch hingehst. Und dann sagt Jesus ihm: Kannst du gerne machen, aber das wird dich was kosten. Das wird dich alles kosten. Das wird dich kosten. Sieh mich an, mein Leben. Ich gehe umher und habe alles aufgegeben, um wirklich das Reich Gottes zu bauen. Und was ich jetzt hier nicht sagen will, ist nach dieser Predigt, dass ihr alle hingeht in eure Häuser und was ich was alles verkauft. Ja, ich denke, jeder hat seine Berufung. Das ist gar nicht die Frage. Aber die Frage, die Jesus hier diesem Fan stellt, ist einfach die: Bist du bereit, die Kosten zu tragen? Denn es wird dich was kosten, wenn du mir nachfolgst. Was auch immer es sein wird, was auch immer es bedeutet, dein Berufsleben, dort für Jesus da zu sein, vielleicht auch mal anders zu sein als die anderen, die dort sind und sagen: Hey, was würde Jesus jetzt tun? What would Jesus do? Ja, es noch kennen noch viele vielleicht, ja. Was würde Jesus jetzt in diesem Moment machen, sich diese Frage zu stellen? Und dieser erste Fan hat genau das nicht bedacht. Er wollte Action haben. Der wollte Spaß haben. Aber bereit zu sein, auch die Kosten zu tragen, die das bedeutet, die war er nicht. Das ist Fan Nummer 1. Dann kommen wir zu Fan Nummer 2. Er sprach aber, also Jesus, zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, vorhin zu gehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkünde das Reich Gottes. Schön, gell? Ganz ehrlich, das war ein Vers, mit dem habe ich ganz, ganz lange gehadert. Also das ist heftig, ja, muss man überlegen. Jetzt kommt der hier, also überleg dir mal hier, ich sage immer, wenn Simon jetzt hier sitzt, einer von euch kommt zu ihm: Hey, mein Vater ist schon, könntest du die Beerdigung halten? Und Simon steht dann auf und sagt: Lass die Toten begraben, folge du Jesus nach. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie viele Austritte die Gemeinde verkraften würde, die dann wahrscheinlich passieren würden. Also dieser Vers hat mich echt richtig gestresst, so richtig gestresst. Das kannst du doch nicht machen. Kannst du nicht hingehen und sagen: Kommt jetzt einer, mein Vater ist gestorben, ich möchte ihn gerne beerdigen. Und mach das nicht, mach das andere machen, das ist dein Vater. Das ist doch, ist so die erste Sünde Jesu oder sowas, ja? Also irgendwas muss doch dahinter sein. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, ich habe mir mal in die Kultur reingeschaut, so, was gibt es denn da? Und dann ist mir die Lösung zu dieser Frage gekommen, nachdem ich eine Geschichte gelesen habe, und zwar von einem Araber, ein junger Mann, sehr intelligent, einen sehr, sehr, sehr guten Schulabschluss gemacht und so weiter. Und weil er so intelligent war und es sich auch rumgesprochen hat, hat er ein Stipendium von einer Elite-Universität angeboten bekommen. So. Und dann hat dieser junge Araber sich bedankt dafür, auch in dem Brief, dass sie ihn da auserwählt haben, dieses Stipendium zu bekommen, und hat aber gesagt: Hey, aber ich werde erst das annehmen, wenn ich meinen Vater begraben habe. So hat er das gesagt, was aber dann rausgekommen ist: Sein Vater war gerade mal 40 Jahre alt. So, der war also gerade so im Mittelpunkt seines Lebens. Und das war er nicht irgendwas, also er war nicht krank oder sonst irgendwas, also wenn nichts irgendwie Komisches passiert ist, hat er noch 40 Jahre zu leben. So, das bedeutet, was Jesus hier eigentlich sagt, und ich habe das jetzt diese Woche auch, es gibt eine Bibelübersetzung, die übersetzt es wirklich so, was er hier eigentlich zu Jesus sagt: Ich möchte noch so lange meinem Vater helfen, bis er irgendwann stirbt und ich ihn begraben kann, und dann folge ich dir nach. Und es gibt eine biblische Übersetzung, die heißt Das Buch, die übersetzt es auch so, das finde ich ganz interessant, von Roland Werner, auch eine wirklich gute Bibelübersetzung, gerade wenn man es etwas neuer mag und so weiter, ich finde, die ist echt gut gelungen. Und auf jeden Fall ist das der Fan, der alles auf die lange Bank hinausschiebt, so. Später. Und ich habe mir mal gedacht, das müsste mal, was passiert eigentlich, wenn wir das ja so mal nach Deutschland übertragen? Was bedeutet das jetzt für uns, so dieser Fan? Und fangen wir mal ganz von vorne an vielleicht. Ein Schüler würde vielleicht sagen, hey, ich muss mich wirklich auf die Schulausbildung konzentrieren. Also das ist wichtig, ja, weil ich muss echt viel lernen. Ich muss ja später einen guten Beruf, am besten noch studieren. Also ein gutes Abi wäre ganz gut. Also ich muss mich da wirklich rein investieren. Und hey, das braucht wirklich viel Zeit. Ich muss viel lernen und nichts gegen Lernen, gar keine Frage. Und ich brauche viel Zeit, ich muss viel lernen. Ich muss dafür wirklich alles geben, um wirklich einen guten Abschluss zu haben. Und also jetzt nachfolgen, also es kostet ja auch Geld, vielleicht muss ich noch am Ende meinen Zehnten abgeben von dem wenigen Taschengeld, was ich eh habe und so weiter. Also Gott, wenn ich dann die Schulausbildung fertig habe, hey, dann bin ich wirklich bereit, dann habe ich Zeit für dich, dann kann ich mehr für dich hingeben. Und also Jesus, sagt er vielleicht, ich habe dich wirklich lieb, aber da gibt es noch ein paar Sachen, die muss ich wirklich vorher noch machen. Einige Dinge aus dem Weg räumen, dann werde ich sicher keinen Tag mehr versäumen, mit dir zu sprechen, deinen Willen zu suchen. Dann werde ich die Sünde verfluchen, deine Wahrheit an erster Stelle platzieren, aber jetzt muss es erstmal reichen, dass ich weiß, dass du mich liebst. Der Schüler ist fertig mit seiner Schule, fängt sein Studium an, hat einen guten Abschluss gemacht, hat viel gelernt und so weiter. Studium kommt und mir diese Frage, folgst du mir nach? Und einfach so dieser Student sagt, also jetzt geht's drum. Ja, es ist ein Studium, ja, wenn du Theologie studierst, so will ich Hebräisch, Griechisch lernen. Boah, das ist krass, das fordert mich heraus. Ich muss viel lernen, ich muss viel machen. Und hey, ich muss auch noch gucken, wie ich vielleicht sogar nebenher Geld verdiene, weil das BAföG, das langt mir einfach nicht. Das ist alles irgendwie zu wenig. Hey, das ist schon krass, so das, was man jetzt verlangt. Also jetzt, ich schließe jetzt mal mein Studium, aber es geht ja auch darum, dass ich später wirklich den Lebensunterhalt für meine Familie verdienen kann. Und jetzt möchte ich wirklich, ja, also mich da wirklich voll reinhängen. Und also Jesus, ich hab dich ja lieb, aber da gibt es noch ein paar Sachen, die muss ich wirklich vorher noch machen. Einige Dinge aus dem Weg räumen, dann werde ich sicher keinen Tag mehr versäumen, mit dir zu sprechen, deinen Willen zu suchen. Dann werde ich die Sünde verfluchen, deine Wahrheit an erster Stelle platzieren, aber jetzt muss es erstmal reichen, dass ich weiß, dass du mich liebst. Dieser Student schließt sein Studium, hat mittlerweile eine Freundin verlobt, verheiratet in dieser Zeit und es geht in die Kinderplanung und wieder diese Frage, möchtest du mir nachfolgen? Und meinst du, also ich bin gerade echt am Familie bauen. Es geht jetzt darum, meine Frau ist jetzt zum ersten Mal schwanger. Da kommt jetzt echt einiges auf uns zu. Wir müssen uns erstmal ja darauf vorbereiten. Die Kinder kommen und dann ist das Kind da und weiter. Das fordert mich. Hey, ich muss einerseits meinen Beruf Geld verdienen für die Familie. Ich komme nach Hause, das Baby ist da, meine Frau will Zeit von mir haben. Irgendwann müssen wir auch mal einen Urlaub machen, auch mal relaxen. Also Gott, also jetzt alles hinzugeben, das ist schon krass. Und wir dienen dir ja auch irgendwie daheim. Also wir beten ja auch vor dem Essen und so weiter. Also das ist wirklich also krass, was du verlangst. Und ich denke, es muss jetzt erstmal reichen, dass ich weiß, dass du mich liebst. Aber ihr wisst, was jetzt kommt. Die Kinder sind aus dem Haus. Und es wird leerer und wieder die Frage so, willst du mir nachfolgen? Und der Mann sagt, oh, jetzt, haben wir echt hart gearbeitet. Hey, unsere drei Kinder, die wir hatten, bis die alle draus waren, sind 25 Jahre rumgegangen, bis wir jetzt brauchen wir erstmal Zeit für uns, wir müssen mal relaxen. Und außerdem, Gott, hey, du siehst, mein Alter, es gibt so viele junge Leute jetzt in der Gemeinde, die haben viel mehr Power, die haben viel mehr Kraft. Vielleicht benutzt du nicht die, um wirklich dein Reich zu bauen. Hey, denn ich habe nicht diese Power und die sind doch viel kreativer, die sind doch viel besser wie ich. Die können das doch alles leisten. Also Gott, du weißt, dass ich dich liebe und das muss erstmal reichen. Wisst ihr, das ist dieser Christ, dieser Fan, der alles auf die lange Bank ja hinausschiebt. Der im Endeffekt sagt, hey, der richtige Zeitpunkt ist nie da, um sich Gott wirklich ganz hinzugeben. Dann kommt der dritte Fan. Es sprach aber auch ein anderer. Ich will dir nachfolgen, Herr. Vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ich würde diesen Nachfolger so als diesen halbherzigen Nachfolger bezeichnen. Diesen Nachfolger, der weiß, ja, es kostet mich irgendwas schon. Und ich habe ja auch meine Aufgabe in der Gemeinde. Eine Stunde im Monat, vielleicht zwei, die ich dir auch irgendwie gebe. Aber Gott, alles so... Mein ganzes Leben, das ist dann doch kostenmäßig etwas zu stark. Also ich bin ja bereit, irgendwie auch schon, ich weiß auch, es ist wichtig und es ist gut und ich kenne ja auch irgendwie das Wort Gottes, das sagt ja, wir sollen Menschen ja auch erreichen und so weiter. Aber, also Gott, das ist schon ein bisschen krass, jetzt wirklich zu sagen, so ganz dir gehören. Das ist der dritte Fan. Und die Frage, die ich heute stellen möchte, ist ganz einfach die, bist du bereit, all in zu gehen? Wisst ihr, hier in unserem Vers, in dem Text, den wir heute haben, sagt Paulus, hey, wir sind im Lauf und die Frage, die sie heute für dich stellt, ist, bist du Fan oder bist du Läufer? Bist du jemand, der bereit ist, sich dir ganz hinzugeben, sich Gott ganz hinzugeben? Bist du jemand, der bereit ist, die Kosten zu tragen, wenn es um wirkliche Nachfolge geht? Und wisst ihr, ich habe in relativ jungen Jahren irgendwann mal vor Gott diese Entscheidung getroffen und habe gesagt, Gott, ich werde zu allem Ja sagen, wo du mich haben willst, zu allem. Und ich könnte jetzt lange erzählen, was ich seit diesem Zeitpunkt alles in meinem Leben gemacht habe, passiert ist. Aber ich kann euch eins sagen, diese Entscheidung war die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Bist du bereit, all in zu gehen? Wisst ihr, ich bin ein leidenschaftlicher, zumindest früher, heute gibt es wenige, die es können noch, Pokerspieler. Ich liebe es, Poker zu spielen, ja, nicht um Riesenbeträge oder sonst irgendwas, ja, aber einfach Poker zu spielen. Und wenn du im Poker all in gehst, dann ist das echt gefährlich, du kannst alles verlieren. Aber ich sag euch eins, wenn ihr sagt, ich möchte für Gott all in gehen, dann kannst du nur gewinnen. All in zu gehen für Jesus bedeutet, auf jeden Fall zu gewinnen. Sicher zu gewinnen, 30, 60, 100-fach zu gewinnen. Das ist das, was uns Jesus sagt im Endeffekt. Und deswegen ist die Frage, die ich ja uns heute stellen möchte, bist du bereit, vom Fan sein zum Läufer zu werden? Vielleicht bist du schon Läufer, hey, dann ist es super. Und dann kannst du heute relaxen, ja, ist auch ein Teil der Botschaft. Aber vielleicht merkst du auch, ja, ich habe mal angefangen oder nein, ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen, wirklich für Gott all in zu gehen. Koste es, was es wolle, mit dem Wissen, dass er ein guter Vater ist, dass er ein guter Gott ist, dass er es gut mit uns meint. Und auch mit diesem Wissen, dass wir nur gewinnen können. Aber trotzdem ist die Entscheidung wichtig, die du treffen musst, ob du bereit bist, wirklich all in zu gehen. Und ich möchte uns jetzt eine halbe Minute geben, wo wir einfach mal kurz ruhig sein können. Und vielleicht die Augen schließen und uns mal Gedanken machen können, hey, will ich heute vielleicht dieser Sache zum allerersten Mal oder wieder eine Entscheidung zu treffen, sagen, okay, ich habe mich für dich entschieden, aber hey, ich entscheide mich auch heute nochmal ganz neu all in zu gehen für dich. Lass uns einen kurzen Moment der Ruhe haben, wo wir kurz darüber nachdenken, ob wir das wollen. Und ich weiß nicht, welche Entscheidung du getroffen hast. Aber wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann bitte ich dich, hey, steh doch mal auf, wenn du heute sagst, ich möchte all in gehen. Dann mach das nochmal fest, auch wirklich vor Gott und sag, hey, und ich möchte für euch beten, dass ihr diesen Mut habt, wirklich all in zu gehen. Das kostet auch Mut. Aber hey, steht auch auf mit diesem Wissen, zu wissen, hey, Gott meint es gut mit euch und ihr könnt nur gewinnen. Deswegen, hey, steh auf, wenn du sagst, heute, ich möchte all in gehen. Ich möchte wirklich alles für Gott hingeben. Dann bleib nicht sitzen und sage, oh, ich weiß nicht so richtig, sondern sag, hey, wenn du wirklich sagst, ich möchte diese Bereitschaft haben, wirklich ins Reich Gottes als Läufer einzusteigen, steh auf, du wirst es ganz bestimmt nicht bereuen, sondern es wird gut sein. So, Jesus, so danke ich dir für jeden Einzelnen, der aufgestanden ist jetzt. Und der auch, ja, hier vor allen anderen bezeugt im Endeffekt. Ich möchte das jetzt einfach nochmal festmachen oder auch vielleicht auch zum ersten Mal sagen, was auch immer, Herr, ist vollkommen egal. Herr, du siehst es jetzt und ich bin überzeugt davon, dass du jetzt jubelnd im Himmel sitzt und sagst, hey, hier sind wieder neue Leute, die einsteigen in den Lauf, die bereit sind, ja wirklich ja vom Fan sein zum Nachfolger zu werden, zum Läufer zu werden. Und ich möchte dich bitten, Herr, für jeden Einzelnen, dass du jedem viel Kraft gibst, Herr, auf dem Weg, den er jetzt eingeschlagen hat, Herr. Und dass er merkt, dass du dahinter stehst, dass du davor bist, dass du seitlich bist und dass es am Ende immer gut sein wird. Herr, ich bete für Ausdauer in dem Lauf, aber auch für Frucht, für sichtbare Frucht. Herr, die neue Motivation gibt, weiterzulaufen, Herr. Und ich danke dir, dass die, die jetzt gesagt haben, sie laufen los, in 2-3 Jahren zurückblicken werden und sagen werden, es war die beste Entscheidung meines Lebens, Herr. Dafür danke ich dir. Dem Namen Jesus. Amen.